Hallo Leute, es ist wieder Zeit für eine neue Episode No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Gute Tobi.
Heute sprechen wir über zwei Serien. Es wird also wieder eine serienlastige Folge, denn zum einen ist gerade ein Bolide mit einer sehr hohen Finanzierung, namentlich Rings of Power, Staffel 2, zu Ende gegangen. Und als zweites haben wir für euch im Gepäck The Penguin, eine Serie, die der Tim und ich gerade mit großer Begeisterung angucken. Und ihr wisst ja, normalerweise warten wir ein bisschen, bis die Staffeln zu Ende sind, um dann ein komplettes Review zu besprechen. Der Penguin hat uns aber so mitgerissen und anscheinend auch den Rest der Welt, wenn man mal auf die IMDb-Bewertung von 8,8 von 10 Punkten bei 40.000 Votes und das nur nach 4 Folgen schaut. Ziemlich ordentlich, und das nehmen wir zum Anlass, um uns heute der Serie ein bisschen zu widmen und euch was darüber zu erzählen, euch Lust auf die Serie zu machen. Wenn es um Rings of Power geht, wird es heute definitiv Spoiler geben. Ihr wurdet gewarnt. Und wenn es um den Pinguin geht, werden wir das komplett spoilerfrei machen. Da wollen wir euch überhaupt nichts vorwegnehmen, euch nur drauf einschießen, da mal ein Auge oder auch zwei drauf zu werfen, um das Ganze richtig genießen zu können. Wir empfehlen es auf jeden Fall sehr. Warum, erfahrt ihr später heute. Jetzt starten wir erstmal mit Rings of Power und da übergebe ich mal an dich, Tim.
Ja, das ist immer so lustig, Tobi, wenn du mir sagst, wir machen irgendwas mit Spoiler oder ohne Spoiler. Übrigens, kurzer Spoiler zu Ringe der Macht. Sauron ist der Böse und er löst dann viele Kriege aus.
Kann man so sagen. Also,
im Endeffekt weiß man ja bei Ringe der Macht schon, wo die Reise hingeht. Ne? Da wird jetzt wenig Neues zwischendrin passieren können. Also, aber ja, wir werden so ein paar Aspekte der Story da mit einweben und beim der Penguin versuchen wir das spoilerarm oder spoilerfrei zu halten, je nachdem, wie das auch der ein oder andere sieht. Aber wir werden da dann versuchen, euch irgendwo irgendwas vorwegzunehmen. Was da bei der Ringe der Macht als komplett Review natürlich ein anderes Thema ist.
Da muss man nur zu einwenden, spoilerfrei, da hast du schon ganz recht. Man kennt die Geschichte ja schon ewig und hat ja auch die ursprünglichen Jackson-Filme gesehen. Es ist aber so, dass die Serie ja an ein paar Stellen, auch an ein paar entscheidenden Stellen, Dinge anders macht als die Filme oder auch als die Buchvorlage. Und die wollen wir quasi nicht spoilen. Vielleicht kann man es so nochmal zusammenpacken. Dann stürzen wir uns dann auch direkt mal rein. Ich glaube, ein Thema, bei dem wir uns einig sind, wo es sozusagen relativ schnell geht, ist, dass Rings of Power visuell und audiotechnisch extrem hochwertig und extrem stark ist. Also die Bilder, die wir vorgesetzt bekommen, lassen meine Augen in jeder einzelnen Folge mindestens einmal richtig aufleuchten und strahlen. Ganz am Anfang in Staffel 1, als wir das erste Mal nach Numenor reingefahren sind, das war ja, da bin ich ja fast erstarrt. Das war unglaublich stark. Und das schaffen sie über beide Staffeln hinweg die ganze Zeit, einen immer wieder positiv mit tollen Visuals zu überraschen und dazu auch immer wieder ein toller Ton, toller Score im Hintergrund, wo das Thema einverwoben ist. Und da gibt's ja auch noch eine vom Ringgedicht, eine Spezialversion, die sie am Ende der ersten Staffel, ich glaube in der letzten Folge ganz zum Schluss zeigen. Also das ist auch ganz, ganz, ganz stark. Und diese Variante von dem Song kriegt von mir auch 10 Punkte. Das hat mich ja wirklich, also es war unglaublich gut. In den beiden Punkten braucht die Serie sich überhaupt nicht zu verstecken. Und ja, haut wirklich alles knallhart raus. Was sie natürlich mit dem Budget, was sie haben, auch super können.
Ich wollte es gerade sagen, halt, ne? Da ist natürlich auch Budget Paradise im Hintergrund halt an der Stelle. Ne? Also aber auch da, wir hatten ja auch vor gut einem Jahr oder noch länger ein Review gemacht zur ersten Staffel. Und auch da, ich hatte die zwar damals, gab es ja schon die einige Diskussionen auch im privaten Umfeld, in Relation zu anderen Serien, die da gelaufen sind, relativ gut bewertet, was auch viel daran liegt, dass, so wie bei dir auch, Tobi, dass wir schon große Freunde oder große Fans des Herr der Ringe Universe sind, ne?
Ja.
Ich habe die Bücher gelesen, ich hadere auch immer damit, da immer nochmal mit anzufangen. Hör gerade auch die ganze Zeit der Hobbit-Hörbuch und solche Geschichten. Also ich bin da immer dran. Haben auch gerade letztes Jahr wieder an Weihnachten oder zwischen den Jahren einen Herr der Ringe-Tag gemacht mit drei Freunden. Grüße gehen raus. Weil es halt einfach, es ist schon mega halt, ne? Und ich liebe das auch. Ich liebe diese Epicness. Alles, was da dran hängt, ist echt top. Und
ja,
da ist aber jetzt, und das haben wir, glaube ich, bei der ersten Staffel auch gemacht, um jetzt dann da aufzugreifen, was du gesagt hast, Tobi. Das sieht in weiten Strecken überragend aus. Wenn man bedenkt, dass das eine Fernsehserie ist und wie noch das Niveau von Fernsehserien vor Jahren war, legt das die Messlatte schon brutal hoch.
Ja,
aber definitiv. Auch da, wie in der ersten Staffel, es schwankt zwischen coole Bilder, coole Soundkulisse, es sieht gut aus. Und dann hast du wieder Folgen, gerade wenn das so in Räumen spielt oder in irgendwelchen statischen Locations, wo man schon denken kann, das ist eine Telenovela, oder?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das gefühlt immer irgendwie.
So ein bisschen der Pace der Serie, der sich ja in Staffel 1 und 2 ein bisschen unterscheidet, und auch der rote Faden, der in der ersten Staffel ein bisschen schwierig zu greifen ist. Ich meine, es gucken ja auch Leute, die vielleicht nicht die Jackson-Filme gesehen haben, nicht die Bücher gelesen haben oder nur die Jackson-Filme gesehen haben und sonst vielleicht auch gar nicht so tief da drin sind. Und es sind extrem viele Orte auf verschiedenen Kontinenten und sehr, sehr viele Akteure, da ist es ohnehin schon schwer mitzukommen. Und dadurch, dass die Serie dann auch so viel zwischen den Orten hin und her springt, ist das, glaube ich, nicht für jeden so verdaulich, da mitzukommen. Und am Ende findest du dich während der Serie oder danach dabei, wie du auf Google irgendwie Stammbaum von XY Galadriel oder so googelst, weil du erstmal rausfinden willst, wie stehen die denn eigentlich alle im Zusammenhang miteinander. Also das ist in der ersten Staffel insbesondere schwierig gewesen. Das halte ich der zweiten Staffel jetzt aber zugute. Die versucht aufgrund der Fankritik das auch so ein bisschen zu fixen und ein bisschen geradliniger durchzugehen, dass man besser mitkommt. Ich würde auch sagen, das ist ihnen gelungen. Aber um zu deinem Punkt zurückzukommen, obwohl es geradliniger ist, Telenovela war das Stichwort, ist es schon so, dass manche Szenen...
Telenovela gesagt, Idiot.
Oder so, ja, weißt du, also du hast schon recht. Man wünscht sich manchmal vielleicht ein paar spannendere Szenen oder ein anderes Fortgehen, und dann gibt es viele Momente.
Gerade in den ersten zwei, drei Folgen ist ja von Wünschen, da soll da keine Rede sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe 3 Anläufe gebraucht, glaube ich, um die erste Folge am Stück durchgucken zu können.
Ne? Ui.
Ja, das ist gut, das ist ja ein bisschen geschuldet. Man legt sich abends auf die Couch, das ist schon dunkel draußen. Ne?
Ja.
Dann macht man das an und dann wacht man auf und ist auf einmal in Folge 3. Denkt man, verdammt, du bist Amazon. Warum hast du denn angehalten, wie ich eingeschlafen bin? Dann versucht man es ein paar Tage später nochmal und dann wacht man auf und ist wieder bei Folge 3. Verdammt.
Verdammt schon wieder.
Dann, also ich habe wirklich so 2-3 Mal gehabt, wo ich wirklich knallhart weggeratzt bin. Und weil es halt, habe ich jetzt auch von anderen bei mir im privaten Umfeld jetzt schon viel gehört. Es haben viele die ersten 2-3 Folgen ihren Kampf gehabt, da wieder den Fuß in die Tür zu bekommen. Und ich habe es dann wirklich einen Abend so gemacht, dass ich mich hingesetzt habe und habe dann, ich glaube, bis dato war bis Folge 6 alles schon raus gewesen und habe die dann auch durchgeguckt bis Folge 6, bis nachts um 1. Weil da auch wieder dasselbe Thema wie bei vielen Serien, und das ist ja ein Evergreen, was Tobi und ich super hassen, es kommt halt wieder nur jede Woche eine Folge halt, ne?
Ja.
Und das ist gerade bei dieser Serie, finde ich, ist das so negativ, wie selten bei welchen, weil gerade wie du gesagt hast, diese ganze Verwebung, wer ist wer, wer hat was mit wem zu tun, wer hat welche Intention, ist ja, hat ja schon Game of Thrones-Vibes an Protagonistensprüngen und auch, es sind ja oftmals dann auch, was ja Game of Thrones hervorragend gemacht hat, mit so ein bisschen Cliffhangern dann immer aufhört auch. Hier nicht ganz so stark, aber hier und da versuchen sie es.
Ja.
Und dann ist es so ultra nervend, wenn da wieder eine Woche dazwischen liegt und du fängst an und überlegst erstmal, guckst dir den Review vom letzten Mal und denkst so, was ist hier los? Wo sind wir daheim? Und da war es schon ganz gut, dass ich dann am Stück durchgeguckt habe. Dann war ich aber auch drin. Also dann war ich abgeholt.
Vor allem, weil die Spannungskurve da nicht abreißt. Ne? Du kannst halt da, wenn es spannend ist, direkt weitergucken und musst dann nicht erst eine Woche, in der 1000 andere Dinge im Leben passieren, durchgehen und kommst dann wieder zurück an den Tisch. Das finde ich auch schöner. Also gut, dass du es so bingen konntest. Dann hast du auch noch mal ein bisschen anderes Erlebnis gehabt, als wenn immer eine Woche dazwischen liegt. Und wie gesagt, es gibt manchmal viel Fokus auf einzelne Charaktere, der dann einen aber auch nicht so, also wo es dann auch darum geht, wie die sich emotional fühlen in der Situation gerade. Und sie versuchen, das hier und da ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, den Charakteren Zeit zu geben, aber es haut einen nicht so richtig vom Hocker. Man fühlt dann doch nicht so stark mit, wie man es vielleicht könnte, sei es zwischen den Hobbits und Gandalf, nicht Gandalf, Grand Elf, whatever.
Oh Gott.
Und da gibt's auch so ein paar andere Verhältnis- oder Beziehungsebenen, wo ich mir auch denke, ja, das macht es nicht besser, dass sie da so viel Zeit drauf verwenden. Das hätte man anders die Zeit einsetzen können.
Ja, genau.
Es also, ist keine Todeskritik, ne, aber schon so, vielleicht in Staffel 3 ein bisschen anders angehen.
Ja, man hat viele verschiedene Handlungsstränge, die ja ganz interessant sind, sag ich mal. Da gehört diese Grand Alf Storyline jetzt nicht unbedingt dazu. Obwohl da sehr epische Charaktere eigentlich sogar mit eingeführt werden oder gezeigt werden bei der Gandalf-Storyline. Aber es ist wirklich brutal langweilig. Also das muss ich wirklich sagen, diese Nuri-Geschichte da, also tut mir leid, auch wenn es Leute süß finden oder wie auch immer, ich finde es ultra langweilig, weil sie haben nicht dieses Herzliche, was Hobbits haben, finde ich. Also dieses, was ich an Frodo, Bilbo und so in den Filmen gut fand, wo ich auch gern mehr von denen in der Welt gesehen habe, das haben sie irgendwie nicht. Die schleichen da irgendwie durch die Wüste, werden von der dämlichsten Elite-Killer-Truppe der Welt verfolgt.
Ja, die müssen nochmal in die Schule gehen, oder?
Was ist das denn? Also, die werden da eingeführt. Ich weiß gar nicht, wie die da heißen. Keine Ahnung. Sie sind so schlecht, ich habe mir das nicht mal gemerkt. Hier mit Maske auf und Assassinen, Kult, bliblablub, keine Ahnung. Und packen es nicht zwei halbmüchsige Kinder. Es sind ja nicht mal Erwachsene, sind ja auch Kinder, halbmüchsige Kinder, Halblinge, nicht halbmüchsige, Halblingkinder. Und einen alten Mann, der total verwirrt ist, irgendwie in die Wüste einzufangen. Also ich sage jetzt mal, Tobi, wir sind jetzt keine Elite-Soldaten, aber jemand in der Wüste zu verfolgen, ging mir hin. Wegen so Fußabdrücke im Sand und so, das dürften wir schaffen, oder?
Ja, ich glaube schon.
Und das ist so dumm. Ich
uns absolut also zu, ja.
Das muss ich sagen, die Storyline war so unnötig. Man sieht ja halt, wie Gandalf mehr oder weniger zu Gandalf wird. Spoiler.
Entschuldigung. Ja, da hast du schon recht. Also ich meine, die Nori und die Poppy finde ich beide schon cool. Die machen mir Spaß, Poppy. Die Charaktere. Und ja, und ich finde ihr Zusammenspiel mit dem Gandalf, nicht Gandalf, auch, ich übernehme das so gern von Filmstart, das hat sich bei mir richtig eingebrannt. Ich kann gar nicht mehr Gandalf ohne nicht Gandalf dran sagen. Das weiß auch nicht, hat sich richtig eingebrannt. Und ich fand die Geschichte zwischen den beiden an sich schön zu gucken. Ob sie jetzt da in der Serie richtig aufgehoben ist, weiß ich nicht. Hätte man vielleicht da weglassen können, aber an sich finde ich es schon schön, wie die so miteinander, auch wenn es sehr, sehr langsam sich alles entwickelt und ewig lang dauert, ist Nori doch auch ein ziemlich cooler Charakter für sich, finde ich. Aber ja, diese Assassinen wirken da so ein bisschen, die wirken ja erstmal sehr mächtig, wenn du dir die anguckst. Und die flößen einem schon auch Ehrfurcht ein. Ne? Und dann sind sie aber dann doch,
Truppe.
Werden sie ihrem Ruf nicht gerecht, sag ich mal. Genau, Dulli-Truppe. Also das ist so ein Ding. Und ja, wie gesagt, weil du vorhin so Telenovela angesprochen hast, kann man ja mal von da auf das Cast zu sprechen kommen. Ich finde es durchwachsen. Durchwachsen positiv zwar, also ich zum Beispiel für mich ist, wenn ich ein Highlight wählen müsste oder wer mir am besten gefallen hätte, ist definitiv Elendil. Das, ich weiß auch nicht, das ist für mich so ein richtig cooler Fantasy-Held, auch toll gecastet, irgendwie einen coolen Look haben sie ihn verpasst, als Vater von Isildur und Co. Der macht mir einfach unglaublich viel Spaß und an zweiter Stelle ist es bei mir Celebrimbor, den finde ich sehr gut. Ich weiß aber, du hast da eine andere Meinung zu und ja, vielleicht kannst du ja mal sagen, was dir an Celebrimbor jetzt nicht so gut gefallen hat.
Generell, wir hatten ja auch in der ersten Staffel ja schon viel über das Thema Cast gesprochen halt, ne? Und wenn man dem Cast eins lassen kann, sie sehen ja alle durchweg gut aus, das haben ja alle so an sich, es ist so alles so glatt gebügelt, so fühlt sich's immer irgendwie an, ne? Mhm. Und gerade so Rollen wie Celebrimbor, Galadriel, Elrond, etc., die ich eigentlich, Tom Bombadil, die man, wo man eigentlich möchte, dass die Charakterköpfe sind und irgendwo interessant rüberkommen und so ihre Epicness mitbringen, bringen die alle für mich nicht mit. Also der Celebrimbor, weil wir ja gerade bei dem waren, ist ja laut der Herr der Ringe-Lore, auf die wir ja nicht tiefer eingehen wollen, ne, Tobi, hat mir ja gesagt, hast du mal so ein bisschen, kannst du ja kurz was zu sagen.
Genau, ja, und uns geht's ja vor allem drum, wie wir auch schon in der letzten Review-Episode gesagt hatten, mehr darum, unser Erlebnis mit der Serie zu besprechen und nicht den Lore-Check durchzuführen. Ne? Da gibt's jede Menge andere Kanäle, die das in der Tiefe tun und das ist da auch gut aufgehoben, aber wir wollen vor allem unser Gesamteindruck oder Feedback mit euch teilen, ohne jetzt immer auszuwerten, hat der Celebrimbor das wirklich so gemacht? Wurden die Ringe wirklich in dieser Reihenfolge geschmiedet? Wenn du damit anfängst, da kannst du unendlich weitermachen.
Ja, das, genau.
Und da muss man halt gucken, also noch kurz dazu, da sind schon ein paar Schnitzer drin, über die man reden muss oder reden kann. weil man die nicht einfach ungesagt so stehen lassen kann, weil die halt schon einiges verändern an Herr der Ringe. Und bei manchen Sachen, wie zum Beispiel die drei Elfenringe, die geschmiedet werden, fragt man sich so ein bisschen, warum ist man denn da abgewichen? Welchen Sinn verfolgt es jetzt? Musste man das wirklich machen oder hätte man da nicht beim Original bleiben können, wie ich zum Beispiel finde? Das sind so Sachen, die mich schon eher mal gestört haben. Aber zurück zu den Schauspielern. Wie gesagt, wir machen keinen Lore-Check. Die sind alle ein bisschen zu geleckt, da würde ich mitgehen. Die könnten ruhig noch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wettergegerbter, Abenteuer erlebt mäßig aussehen und sind dafür teilweise ein bisschen zu shiny.
Ja, also wenn ich jetzt gerade, ja,
gehe ich mit.
Celebrimbor, wir machen keinen Lord-Check, aber an seiner Stelle machen wir einen Lord-Check. Oh, schlechtes Wortspiel. Das ist ja eigentlich, so sagt man es im Herr der Ringe-Universum, so ein Mystiker. Ein epischer Herr der Elf des obersten Regals halt, ne? Also das ist kein Dulli-Elf halt irgendwie, der da so ein bisschen rumschorscht mit seinen Spitzohren. Das ist so einer der Top-Mystiker, der diese ganzen Welten, was da drin passiert, in seiner Schmiedekunst zusammenfügt und all diese Macht bündeln kann und durch seine Kunst Macht erschaffen kann und fixieren kann. Und lauter so epische Themen wie dieses ganze Schmiede-Kunstwerk, damit sie springen, alles unter sich vereint. Und der ist auch der Chef dieser ganzen, der Boss dieser ganzen Schmiedegilde da.
Schmiedegilde, und was ich bei ihm so spannend finde und mir grundsätzlich gut gefällt, auch an der Darstellung der Serie, dass er halt eben vornehmlich erstmal ein Handwerker und Künstler ist, ne? Dem das Craften selber, also das Gestalten, Erstellen, Erzeugen von Dingen unglaubliche Zufriedenheit und Begeisterung gibt und der diesen dem Zenit davon nachjagt, ne? Also der wirklich was unglaublich Einmaliges in der Welt schaffen will, das da für alle Tage bleibt, das ist was ihn wirklich unglaublich stark antreibt und nicht in erster Linie, dass er Macht mit durch die Ringe oder andere Dinge, die er herstellt, erringen kann, oder Ruhm spielt für ihn sicherlich, denke ich, schon eine Rolle, aber nicht aus Gründen der Macht, ne? Und das finde ich halt spannend. So ja, wie wenn du Musiker bist und das geilste Album abliefern willst oder den besten Song schreiben willst oder das beste Bild malen willst, ne? Also einfach in seiner Profession ein absoluter Übermeister, wie es keinen zweiten gibt.
Ja, das ist ja genau der Punkt. Aber wenn man sich dann die Rolle anguckt, hat er halt die ganze Zeit den Eindruck, dass er ein Professor ist, oder? Er ist immer so ein bisschen am Tüfteln, er rafft nicht so ganz, was passiert denn hier so um mich rum. Eigentlich ist er auch so ein bisschen Oberhaupt dieser ganzen Stadt da, ne? Ja. Kommt ja auch noch dazu. Hat ja so seine ganzen Azubis und Gesellen und so da um sich rum. Macht aber auf mich immer den Eindruck, dass er nicht so ganz geistig weiß, was hier gerade überall am Bach ist, oder?
Ja, also ich sag mal, er wird ja dann auch von Sauron in den Zustand der Täuschung versetzt oder mit in Illusionen geschickt, die ihn gar nichts mehr merken lässt. Aber du meinst ja jetzt das, was die Zeit davor, bevor...
Genau,
bevor
die Zeit davor, bevor der ihn überhaupt schon so tief da reinzieht.
Genau, also erst kommt Sauron da angeritten, sagt so, oh hier, ich möchte hier aber gern rein, ich will eine Audienz, und sagen, nee, da kann man kacken gehen, ne? Soll der halt da unten rumstehen und reden, solange er will, aber ich rede mit dem nicht. Und dann irgendwann so, oh ja, der hat aber irgendwie einen Splitter im Finger. Und ja, na gut, dann reden wir halt doch mit dem, so schlimm kann es ja nicht sein.
Ich habe die Folge zweimal geguckt, glaube ich sogar. Ich habe das nicht gerafft. Also, der kommt da angeritten. Sie wissen ja mehr der Lege von der weinerlichen Galadriel, dass da wohl was im Argen ist mit dem Kollegen Halbrand, ne?
Genau. Irgendwas
da passt ist er ja auch nicht. Entweder in der Form des Halbrands. Also muss man auch dazu sagen, in Staffel 2 sieht man auch, dass Sauron verschiedene Formen über die letzten Hunderte, Tausende von Jahren angenommen hat. Mhm. Und das auch nicht so unüblich ist, dass er diese Form immer mal anpasst halt, ne? Auf die aktuelle Begebenheit. Jetzt so in der Form Halbrand ist er natürlich der gut aussehende Ladykiller, der dann da angeschlappt kommt, total abgerissen und mit der einen Azubine kurz spricht, die sagt, hier, wir wollen dich hier nicht so ungefähr, sieh doch mal zu, dass du wieder wegkommst. Und dann sieht sie aber, dass er sich einen Kratzer am Rücken eingefangen hat. Das erzählen sie dann im Celebrimbor und dann sagen sie, obwohl die Galadriel wohl irgendwas gesagt hat und hier der High King irgendwas, das auch, und der Elendil waren auch nicht so begeistert hier von der ganzen Sache, aber er kommt doch erstmal rein. Komm doch mal rum. Und da habe ich schon gedacht, sag mal, hätte man das dann irgendwie anders lösen können. Also ja, entweder habe ich es nicht gerafft, was, vielleicht bin ich zu dumm dafür, das kann auch sein, aber irgendwie fand ich so ein bisschen.
Ja, ich weiß, du meinst so, wenn du denkst, ey Leute, ihr habt doch Zeit, ihr habt doch das Budget, ihr habt doch die Möglichkeit, das irgendwie anders zu machen, warum habt ihr jetzt diesen Weg gewählt? Ne? Wenn es doch Alternativen gegeben hätte, die vielleicht offensichtlich besser gewesen wären. Ja. Eine Frage, die wir uns auch schon 100 Mal bei Serien gestellt haben, wo wir oft ja dem Glauben verfallen, dass wir es besser gemacht hätten oder anders gemacht hätten. Da kommt man ja ganz schnell rein.
Wenn, dann machen wir das immer besser. Also da braucht man nicht drüber reden.
Nee, klar.
Ich glaube, es ist wirklich schwierig. Und es ist halt auch, ich finde halt auch diesen Darsteller vom Halbrand, schräger Sauron, ist halt auch einfach so ein, ich weiß nicht, das ist halt so dieses Telenovela-Gesicht Nummer 1 bei der ganzen Geschichte hier irgendwie, oder? Also der hat mich mal gar nicht abgeholt. Besonders wenn er da auch noch lange blonde Haare hat dann irgendwann. Und dann da wie so der Hochelf durch die Gegend stolziert und Kommandos verteilt und jeden so bewuppt, hat mich irgendwie, weiß nicht, das hat sich angefühlt wie Sauron auf Wisch bestellt, oder?
Also ich muss sagen, ich fand ihn gar nicht so schlecht von der optischen Darstellung her. Vor allem so, weiß nicht, hat immer ganz gut mit seiner Mimik gearbeitet, fand ich. Schön, oder ja, was heißt schön, interessant fand ich zum Beispiel, dass er ja eher, oder was heißt eher, die ganze Zeit, wenn er da mit Celebrimbor ist und ihn dann dazu bringt, die Arbeit zu verrichten und ihn täuscht und so, der ist ja die meiste Zeit oder fast die ganze Zeit sehr, sehr gelassen und ruhig, ne, und zieht da einfach sein Ding durch und überzeugt dann ja auch die Leute davon, dass der Celebrimbor verrückt ist, ne, und er jetzt hier die Herrschaft übernimmt und sagt, wo es lang geht, sozusagen, weil er muss, weil er ja keine andere Wahl hat, denn der Celebrimbor selber kriegt das nicht mehr auf die Kette. Und er bleibt bei dem ganzen allen ziemlich ruhig und gewieft. Finde ich eigentlich keine schlechte Darstellung erstmal, um diesen Coup durchzuziehen. Insofern hat er für mich eigentlich schon ganz gut funktioniert.
Oh, ich fand das alles zu gelackmeiert irgendwie. Und auch so dieses, wie das erzählerisch aufgebaut wird, dass er den Celebrimbor da immer mehr okkupiert halt, das fand ich super schwierig. Aber gut. Also so generell ja. Muss man sagen, es schwankt sehr stark. Das ist, finde ich, immer sehr ambivalent, die Serie, oder? Du hast sehr coole Momente, sehr schön gemachte Momente, gerade was auch so diese ganze Ada-Questline oder Storyline mit den ganzen Orks und so nach sich zieht. Das finde ich immer ganz, ganz cool gemacht. Man sieht auch, dass es nochmal so eine andere Tiefe hat. Und dann springt es aber wieder um, dann hast du diesen Elrond-Typ wieder, der überhaupt nichts mit dem Elrond zu tun hat, wie man sich den vorstellt. Und so die einzelnen Storylines fallen sehr stark ab von der Qualität her, finde ich.
Ja, da gebe ich dir recht. Manche sind besser, manche sind schlechter, oder bei manchen fehlt was. Zum Halbrand grundsätzlich wollte ich auch noch was sagen, ne, weil wir den schon erwähnt hatten. Da ist es ja auch, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass das diese Figur des Halbrands eine Erfindung für die Serie ist. Ne? Die gibt's im Originalbuch nicht. Also das ist ein Charakter, der dafür eingeführt wurde, aus erzähltechnischen Gründen. Ich glaube, unserer Meinung nach hätte es das nicht gebraucht. Ne? Die Leute sind auch schlau genug, sonst mitzukommen, auch wenn es teilweise, wie wir eingangs gesagt haben, sehr verwirrend ist oder verwirrend sein kann, wenn man so gar keine Vorkenntnisse hat. An der Stelle, vielleicht kann ich es auch mal wieder empfehlen, es gibt diesen, ich glaube, ich hatte das in unserem Review von Herr der Ringe Staffel 1 damals schon gesagt, es gibt diesen wunderbaren, tollen YouTube-Kanal, Artko heißt er, ne? A-R-D-K-O, glaube ich, schreibt er sich, der schon, wie viel sind es denn jetzt, 180, 200, ungefähr 10 bis 15-minütige Herr der Ringe-Lore-Videos gemacht hat, fantastisch recherchiert, wirklich 10 von 10 mit Sternchen, super geil vorgetragen und dazu immer schöne Bilder auch eingeblendet hat der Kollege. Wenn man also mehr Lust hat oder jetzt nach der Staffel 1 oder 2 jetzt insbesondere mehr Lust hat, mehr zu wissen oder zu wissen, wie die Dinge eigentlich im Original waren, kann man sich das sehr genüsslich da Häppchen für Häppchen reinfahren oder gezielte Folge raussuchen, die einem eine Frage beantwortet. Denn der hat nach jeder Folge, die er gedreht hat, seine Fans immer gefragt, was wollt ihr als nächstes wissen, und hat dann auch die Wahl der Community angenommen und sich oft daran orientiert. Also da könnte man jetzt ganz konkret die Sauron-Folge angucken, um sich da nochmal fit zu machen, und kriegt es dann wirklich Deluxe auf den Teller. Deswegen wollte ich das an der Stelle nochmal einbringen. Ne? Wenn man was nachholen will oder mal was nachhören will, gucken will, wie es genau war, ist das eine sehr gute Quelle. Aber zurück zur Serie. Ich finde, jemand, der so viel Erfahrung hat wie der Celebrimbor und so viel erlebt hat und auch über eine gewisse Macht verfügt, wirkt er halt sehr, in Anführungszeichen, gebrechlich oder leicht einzuschüchtern. Ne? Ich würde denken, dass so jemand wie Caleb Primo ein bisschen mehr dagegen halten kann. Und das zeigt er nur sehr vereinzelt, wodurch er insgesamt ein bisschen schwächlich wirkt oder so, als ob das jemand ist, den man super easy irgendwie überzeugen und korrumpieren kann. Ich hätte dem ein bisschen mehr Charakterfestigkeit attestiert, wenn du weißt, was ich meine. Ne?
Ja, aber das, ich finde, das bezieht sich auf fast alle Hauptcharaktere. Das ist ja, ja. Das Schlimme.
Oder also wenn, das ist die Brücke zu Galadriel jetzt, oder?
Ja, genau. Auch wenn du Galadriel zum Beispiel siehst, die ja nichts von ihr, also nur allein der Change zwischen Galadriel Staffel 1 und Staffel 2 ist ja schon verrückt. In Staffel 1 war der so die Actionfigur, der hätte so aus einem Marvel-Film kommen können, der hat so Kampfskills wie Neo und ist, hätte, also ich sag mal, das geht schon Richtung Wonder Woman fast, oder? So gefühlt
in Staffel 1. Es wirkt so ein bisschen übertrieben am Anfang mit diesem Mini-Troll oder was, dieser Kampf, den meinst du, ne?
Wo sie ja, da schon. Generell so ihr Auftreten und ihre also ihre Confidence zu sich selber fühlt sich stark nach Wonder Woman oder sowas.
Aber wo du es gerade sagst, so ihr Selbstbewusstsein und so, ich finde, das schwankt unnatürlich in der Serie. Ja. Manchmal hast du das Gefühl, sie ist so eine total Ahnungslose, die noch nichts erlebt hat, die auch nicht richtig weiß, was sie will und sich dann da auch nicht richtig durchsetzen kann. Dann im nächsten Moment ist sie wieder super strong und total gefestigt in ihrer Meinung und ist bereit, alles zu tun, um nach ihrem eigenen Kopf den Weg zu gehen. Und das macht sie leider öfter mal unglaubwürdig, weil es so ist, als ob es zwei unterschiedliche Personen sind. Ne? Und da sind ja keine Zeitsprünge, die das rechtfertigen würden und sagt, dass die Junge, das ist die Alte in dem Sinn, ja. Und das finde ich störend, ja,
muss ich auch sagen. Das ist auch gerade in Staffel 2 hat man so das Gefühl, das war ja in Staffel 1, war das ja so ein Kritikpunkt, dass sie da so Wonder Woman-like unterwegs war. Und da haben sie sich wohl in Staffel 2 gedacht, jetzt machen wir aus Wonder Woman, machen wir Heul Susan Nummer 1.
Ja, so, oder? Gefühlt. Genau, sie haben sie absichtlich so ein bisschen geschwächt und ja, runterkorrigiert, will ich mal sagen. Wobei das ja eigentlich eher so ein, ich weiß nicht, ob schillernd der richtige Ausdruck ist, aber schon ein sehr starker Charakter ist, mit dem man ganz, zu dem man aufsehen kann eigentlich, ne? Und sich von dem leiten lassen kann, von der Erfahrung, von der Kampferfahrung auch, von dem Mut und vielem anderen, was man der Galadriel eigentlich zusprechen kann. Und das kommt in der Serie nicht raus, nicht drüber.
Auch gerade jetzt Kampferfahrung. Wie gesagt, im ersten Teil kämpft die hier wie Neo, Wonder Woman. Im zweiten, dieser Kampf am Ende, das sieht aus, als würden wir zwei mit so zwei Dachlatten bei mir im Garten hier rumspringen und so einen Schwertkampf simulieren. So, oder? Da hüpfen sie so von einem Stein auf den anderen, das ist so ein Höhenunterschied von 30 Zentimeter, das wird dargestellt, als hätte der Grand Canyon übersprungen. Ja. Und das fühlt sich wirklich so an, als würden wir so wie Kinder, die mit so zwei Brettern gegeneinander draußen kämpfen. Oder? So hat sich's an.
Ja, ich gehe da schon mit. Also da hat, wo sonst alles visuell und so perfekt dargestellt ist, da hat es ein bisschen gemangelt an der Stelle, ja.
Ja, da war die ganzen Kampfkoordinatoren waren im Urlaub, oder was? Dann haben sie gesagt, hier, Günther, mach du das.
Genau. Also, jetzt darf der Hausmeister mal ran.
Ja, also das ist wirklich so, als Hausmeister ist ganz gut, als würden zwei Leute mit Besenstielen gegeneinander kämpfen. So war es Feeling, oder?
Ja, kann man schon sagen, ja. Geht in die Richtung.
Auch so die ganze Storyline, was so um sie geht, die hat ja diesen Storystrang mit dem Ada hauptsächlich. Oder um den Ada rum, der ja mit einer der für mich der beste Charakter in der Staffel ist.
Same. Ada ist bei mir auch Platz 1.
Erste Staffel schon. Auch so die Darstellung und wie er sich so gibt und so dieses Verhältnis mit den Orks und so, das ist schon cool gemacht, ja.
Der Schauspieler wirkt unglaublich in dieser Rolle, ne? Das Gesicht, die Maske und alles ist einfach so geil bei ihm. Dazu kommt noch eine perfekte Stimme, die das Ganze untermalt. Also der hat mir auch am meisten Spaß gemacht. Und vor allem, das ist so ein Punkt, den ich jetzt mal hier einstreue an der Seite, der Ada, über den wird ja auch einiges erklärt. Aber der bleibt vor allem sehr lange eine mystische Figur, wo man die Beweggründe erstmal so ein bisschen genauer verstehen muss und so weiter. Das hält ihn auch dauerhaft relativ spannend. Und an anderen Stellen ist das genau nicht der Fall. Also wenn du Tom Bombadil reinbringst und ihn einfach so als Nice Guy, der da irgendwie sich eine nette Suppe macht zu Hause und so. Sowas entzaubert halt natürlich auch Charaktere, die schon seit jeher legendär sind und gerade auch legendär sind, weil man nicht viel über sie weiß, weil man Dinge reininterpretieren kann oder sich Fragen stellen kann, die man wahrscheinlich nie, oder was heißt wahrscheinlich, die man nie beantwortet bekommen wird, zumindest nicht vom Original. Und bei manchen Charakteren ist es gut, wenn es so bleibt. Ne? Du nimmst ihnen was, wenn du sie genauer erklärst. Und wenn du es eben nicht tust, dann bleiben sie Interpretationsspielwiese und bleiben dadurch dauerhaft interessant. Und deswegen weiß ich halt nicht, ob es von Vorteil war, den Tom Bombadil hier einzuführen. Vor allem, wenn er letztendlich doch nur als Wegweiser, um Gandalf, nicht Gandalf, auf eine gewisse Quest zu schicken, fungiert. Das ist eigentlich wie ein NPC in einem Game, wo du hinkommst und du sagst, ach, schönes Haus, guck ich mal, was geht da drin ab. Da kommst du rein, ach, Gude, was machst du? Ich mach gerade Suppe, willst du auch? Ja, geil, ich hab noch ein cooles Bier hier. Du bist so unterwegs und suchst nach deinem Stöckchen. Jo, pass mal auf, lauf doch mal da lang. Ne? Und melde dich, wenn du es dann erledigt hast. Bis dann, ciao, mach's gut.
Ja, also.
So, ja, kann man es dann nicht gleich lassen? Überhaupt die ganze, ich suche meinen Stock-Geschichte. Ne?
Es gibt so dieses Gefühl, dass alles, was im Herr der Ringe-Universum Episches passiert ist, ist innerhalb von 4 Wochen passiert.
Das auch, ja.
So alle treffen zusammen. Jeder hat mit jedem was zu tun. Da kommt es vom Bombardier, da ist der Sauron, da ist der. Und das ist so gefühlt, als wäre das alles in dieser kurzen Zeit alles gleichzeitig passiert.
Ja, es rusht ganz schön. Das finde ich auch. Und zwar, es rennt dann manchmal auch gerade in der zweiten Staffel an Stellen, wo man sich vielleicht mehr Zeit nehmen sollte. Und die Zeit, die sie dafür hätten nehmen können, verlieren sie an anderen Stellen, wo die Zeit aber meiner Meinung nach weniger gut eingesetzt ist. Ja. Ne? Hatten wir vorhin schon mit Telenovela-Szenen und so weiter. Obwohl es natürlich jetzt auch sehr krass ist, das in Anführungszeichen so runterzuwerten. Es ist natürlich nicht auf dem super seichten Niveau, auf dem Telenovelas sind. Aber ich glaube, uns geht es ja mehr darum zu zeigen, so hey, es wird viel Raum für so Gefühle, Emotionsmomente geben, was immer gut ist eigentlich. Aber da springt der Funke nicht über. Ich glaube, wir würden es wesentlich besser finden, wenn sie die Zeit genauso verwenden würden, wie sie es getan haben, nur dann halt es mehr klappt macht, weißt ja. du, in den spezifischen Momenten. Und da schon mal die erste Parallele zum Pinguin. Der Pinguin hat auch, ohne jetzt rüberswappen zu wollen, aber es passt gerade so perfekt. Der Pinguin hat auch einen sehr langsamen Pace und nimmt sich viel Zeit für seine Charaktere. Aber wenn halt der Pinguin mal seinem Sidekick mal 5 Minuten was erklärt, da bist du gebannt. Da ja. hörst du der Geschichte zu, da merkst du gar nicht, dass 5 Minuten rum sind und sagst, ah, interessant und so. Also das ist nochmal ein ganz anderes Abholen. Und genau das fehlt hier.
Genau das haben sie eben hier genau im Gegenteil. Die erklären, wenn die lahmen Szenen erscheinen, ist das, weil die sich gegenseitig ihre Welt erklären.
Mhm, genau. Ja.
Und so.
Exposition und Talk, ne?
Ja. Ja, nur. Und das finde ich so anstrengend. Also es schwankt immer so zwischen, ja, gerade so dieses Zusammenspiel Galadriel, Elrond, diese ganzen Elfenmystiker-Truppe, ist so anstrengend. Das muss ich wirklich sagen, es ist so anstrengend, so dieses, sie haben doch jetzt erkannt, dass Sauron oder Elrond der Böse ist und dass man da wohl irgendwas machen muss. So, dann wird ja mehr oder weniger so eine unheilige Allianz dann mit dem Ader-Eingang, dem seine Storyline übrigens nachvollziehbar ist. Er ist so der Vater der Orks, der ja auch Sauron ein bisschen früher schon mal getötet hat oder versucht hat, unschädlich zu machen, sag ich jetzt mal. Genau.
Und lange geglaubt hat, dass er es geschafft hat. Ne?
Lange geglaubt hat, dass er es geschafft hat, weil er sich als, ja, ich will jetzt nicht Anführer, sondern wie gesagt Vater der Orks sieht und sein Volk damit auch, das ist ja ein Warg eigentlich, ne? Nee, wie heißt? Nicht Warg, wie heißt der? Seine die, Rasse?
Oh, das weiß ich gerade nicht.
Ja, ist ja wurscht.
Bin ich ganz ehrlich.
Ork-ähnlicher
Kollege. Ich hab's gerade nicht abgreifbar, ja.
Ist ja wurscht. Und er will ja einfach nur, dass die nicht versklavt werden vom Sauron. Das ist ja so sein Ding. Und er kämpft eigentlich dafür, dass die unabhängig bleiben und dass die nicht ausgenutzt werden, wie sie schon immer von dem versucht werden auszunutzen. Und er kämpft ja gegen den Sauron in dem Sinn, ne? Also er versucht ja was zu machen, um den aufzuhalten.
Genau, also er will ja, glaube ich, ihn aus dem Weg räumen, auch weil der Sauron natürlich schon in der Vergangenheit mal versucht hat, die Macht zu übernehmen und der krachend gescheitert ist und so, ne? Das war ja so ein bisschen der Ausgangspunkt und jetzt befindet sich ja alles auf einem guten Wege. Also ich nehme dem Ader auch oder dem Vater, ne, ab, dass er in den südlichen Landen, also einfach, oder beziehungsweise einfach einen Ort finden will, an dem die leben können. Das ist auch ein ganz guter Verknüpfungspunkt, denn was wir hier auch neu haben in der Serie, ein Punkt, den wir im Vorgespräch gar nicht hatten, jetzt kommt er mir gerade, und zwar, dass wir zum ersten Mal so diese, also außer ich irre mich, die Situation haben, dass die Orks sehr familiär dargestellt werden.
Ja, das fand ich Mutter aber ein bisschen, und Kind.
Bisschen das ist, komisch, oder? Es ist ein großer Kritikpunkt, denke ich auch von, oder weiß ich durchs Nachlesen von vielen Fans, ist ein interessanter Schritt. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen und auch positiv finden, aus einem ganz bestimmten Grund. Ich spiele ja schon sehr viele Jahre lang Destiny, also seit 10 Jahren, seit dem Release, und da gibt es viele verschiedene Gegnerklassen oder einige verschiedene Gegnerklassen, gegen die du kämpfst die ganze Zeit über, und irgendwann erfährst du halt auch einfach nach und nach auch immer mehr über die und darfst ein bisschen tiefer in die reingucken, anstatt die einfach über den Haufen zu schießen. Und da gibt's dann auch, macht Destiny oder Bungie auch den Move, dass sie zeigen, ja, die haben Kinder und so weiter und so fort. Und es gibt dann eine Situation, wo du mit deinem, der Feind meines Feindes ist mein Freund, wir arbeiten also mit diesen Rassen da zusammen, und die suchen dann auch Shelter in der letzten Stadt der Menschen, und da kannst du dann als Spieler auch hingehen und siehst die mal, anstatt auf dem Schlachtfeld, wie die so ganz normal leben. Und bei mir hat es bei Destiny dazu geführt, dass ich die mit ganz anderen Augen sehe und begreife als vorher. Und Destiny hat dann danach, weißt du, auch noch angefangen, sehr viel Story dazu zu schieben, die die Vergangenheit erklärt und auch genau erklärt, warum die so sind, wie sie sind. Und dann ergab das bei Destiny jetzt eine wunderschöne Erzählung, wie sich dann diese ehemaligen Gegner mit einem verbinden und einfügen. Es war alles meiner Meinung nach sehr glaubhaft und sehr gut dargestellt. Und jetzt zurück bei Herr der Ringe macht man hier um diese ganze Other Story, aber auch die Orks ein bisschen zu umzudefinieren, in Anführungszeichen, geht man auch so ein bisschen auf diese Schiene ein, wo für mich sozusagen in Anführungszeichen als Regisseur schon von vornherein klar gewesen wäre, wenn ich das mache, dann habe ich aber einen Shitstorm am Hals.
Ja, vor allem, man muss ja sagen, diese Orks, oder generell sind ja einfach random Antagonisten halt, ne?
Ja.
Bei Herr der Ringe auch, sie sind halt böse, sie haben kein Gespür für schöne Sachen im Leben, für Leben generell nicht. Sie sind auch gegeneinander permanent, ne?
Genau.
Warum sollte man das jetzt, dieses Bild kaputt machen? Stellen wir uns doch vor, bei Star Wars, du siehst dann so, wie die Stormtrooper Feierabend machen, dann gehen sie heim, dann haben sie alle ihre Familie daheim und der eine hat ein bisschen Sorge, weil er sein Haus abbezahlen muss, noch so in Tatooine. Und etc. pp. Und dann sagt er, oh Schatz, ich gehe halt auf die Arbeit, seine Kinder daheim, gibt dir noch einen Schusskuss, und dann wird er vom Luke mit dem Laserschwert niedergestreckt. Ja. Und in dem Moment würdest du doch sagen, ist doch diese gut-böse Thematik, die es ja im wirklichen Leben schon nicht gibt, was Filme, Serien, Bücher, jedes Medium, was wir konsumieren, macht es ja gut, wenn du eine klare gute und eine klare böse Seite hast.
Ja, ist halt vor allem einfach nachzuvollziehen.
Solche Geschichten. Wenn ich jetzt natürlich drüber nachdenke, oh, die armen Orks, die haben Kinder daheim, jetzt wird er getötet, dann muss die Ork-Mama, muss dann allein mit der Family klarkommen, jetzt, ja, muss sie sich prostituieren am Ork-Bahnhof in Orkhausen, weil der Vater ja tot ist. Das nimmt mir dieses, okay, das sind halt einfach die bösen Ding.
Ja, ne? Ich glaube, im Original, soweit ich das weiß, ist das auch nicht anders definiert. Da gibt's von Tolkien selbst nicht, soweit ich weiß, diese Tiefe, dass er dann die als wie die sozusagen als Volk mit sozialen Strukturen und Organisationsstrukturen funktionieren, in denen dann auch Organisationen wie Familie als Einheit vorkommt oder so. Das haben wir halt nicht in bisherigen Outputs gehabt.
Ja, kann man weglassen.
Hat mich
an die Sandleute erinnert bei an der ganz schlechten Star Wars Ausflüge. So, auch Sandleuten brauche ich jetzt nicht unbedingt.
Ja, genau, die sozusagen die tiefe Analogie des Lebens und der Organisations- und Sozialformen der Sandleute brauchen wir eigentlich auch nicht bei den Orks. Es ist auch, glaube ich, wie gesagt, von Tolkien nicht anders definiert in der Tiefe. Und warum macht man diesen Schritt? Wie gesagt, bei Destiny würde ich es mir nie anders wünschen wollen. Da war es fantastisch, dass so ist. Und die Welt, in der wir jetzt leben, wo wir mit ganz vielen unserer früheren Feinde dort bei Destiny vereint sind und gegen eine größere Übermacht zusammenkämpfen, alles zusammenkommt, das hatte halt eben genau diese Epik. Da gibt's auch dann, es kam jetzt mit Final Shape im Mai, gibt's dann auch eine geile Szene, wo dann diese ganzen ehemaligen Feinde auf dem Schlachtfeld so eine Cutscene ist, das versammelt sind und dann der Oberanführer dann alle zur Schlacht aufruft, nach vorne zeigt und in die Orks sozusagen, in die Gegner reinspringt und alle anderen Völker ihm dann folgen, war sehr Herr der Ringe-artig. Ich musste, als ich bei Destiny die Szene gesehen habe, sofort an die letzte Schlacht im dritten Film bei Herr der Ringe denken, weil das für mich 1:1 diese Szene war. Und da war es halt super hammergeil in dem Moment. Bei Rings of Power jetzt müssen wir mal gucken, vor allem, wie weit sie das treiben. War das jetzt so eine Eintagsfliege? Wir haben gezeigt, da gibt's mehr, vor allem um Other Storyline zu stärken, um sozusagen, er stellt ja das Familiäre in die Mitte und ich muss meine Kinder beschützen, ich bin der Vater. Und dass das sozusagen nicht ein verirrter, vielleicht verblendeter, verrückter Geist ist, der das glaubt, dass das alles so ist. In Wirklichkeit sind die Orks einfach so, wie sie sind. Und ne, dann wäre er ja quasi einfach nur im Kopf völlig verwirrt und merkt gar nicht, dass alle die, für die er einsteht, überhaupt nicht so ticken wie er. Das muss der ja irgendwie merken, wenn er die ganze Zeit mit denen rumhängt, dass das nicht auf der gleichen Beziehungsebene miteinander irgendwie stattfindet. Ne? Und sie können ja zu ihm als Vater aufschauen oder sie können zu ihm aufschauen als Heerführer, als dunkler Lord. Aber er versteht sich ja vor allem seine Rolle als mit Liebe gefüllt, als Vater und wir gehören alle zusammen. Und um das zu unterstützen, hilft natürlich so eine Szene, wenn du die Orks zerbrechlich und um ihre eigene Existenz...
Ist ja
genau. Es wird dann alles so ein bisschen vermenschlicht zusammengepackt, funktioniert vielleicht isoliert für die Serie, für das Verhältnis von Ada zu seinen Kindern gut, aber tut dem Herr der Ringe im Großen und Ganzen vielleicht nicht so gut.
Ja, also gut. Und, ich glaube, wir haben jetzt auch lang und ausschweifend über Herr der Ringe.
Da müssen wir jetzt schon, ja.
Rings of Power.
Ich hätte aber doch noch was. Und zwar, wenn es denn jetzt so wäre, dass es so im übergroßen Meta-Arc immer so wäre, dass es immer weitergeht, dass die Orks so familiär gezeigt werden. Vielleicht werden wir sogar eine Szene in der dritten Staffel sehen, wo ein Ork, der normalerweise auf irgendwas draufhauen würde, sich anders entscheidet und in einen mentalen Konflikt
kommt. Ja, aber dann brauchen wir doch die Serie nicht mehr.
Genau, darauf wollte ich nämlich jetzt so ein bisschen hinaus. Es nimmt sich dadurch selbst eine ganze Menge weg. Ich befürchte nicht, dass es so kommt, weil Ada ist ja jetzt Geschichte und wird eben von seiner eigenen Familie brutalst hingerichtet und ermordet und damit ist auch dieses Kapitel geschlossen.
Wenn, dann müssen sie es ja mal so machen. Also wenn du das zu Ende denkst, dann würde ich gerne mal eine Serie aus Sicht der Orks sehen, ja, wo die Orks einfach minder bemittelte Leute sind oder halt arme Leute, arme Lebewesen, die irgendwo aus der Erde kommen, irgendwie von bösen Zauberern irgendwann mal gezüchtet wurden, keine Ahnung. Und das blöde Sonnenlicht nicht vertragen. Das sind so die leben dann in ihren Dörfern, halt ganz arm, ne, und sind froh, wenn sie mal hier und da mal einen Mensch fressen können. Und dann hast du als Gegenspieler, der Oberantagonist sind Elfen. Diese unsterblichen, spitzöhrigen Arschlöcher, die eh unsterblich sind, die eh machen können, was sie wollen, in ihren geilen Palästen leben, quasi aus Orkblut, auf Orkblut aufgebauten Palästen in ihren Elfenbeintürmen sitzen. Und wo es geht, die armen Orks abschlachten, um diesen dämlichen Menschen, die auch einfach nur versuchen, immer die Weltherrschaft an sich zu reißen, die auch so böse sind und auch immer Orks abschlachten wollen. Das wäre dann so das Thema, dass die Galadriel ist eigentlich die Böse und der Elrond. Weil die tun nämlich einfach ganz, ganz viele Orks sinnlos niedermetzeln, obwohl sie es eigentlich gar nicht müssten.
Genau, an der Stelle würde ich auch gerne mal ganz kurz was von Destiny einstreuen. Da gibt's nämlich auch
Destiny.
Ja, ich meine, ist halt meine Leib- und Magenspeise, ne? Was da sehr cool war, es gibt eine Figur, die ich auch sehr verehre in Destiny, das ist der 14. Heilige, ja. Das ist für meine Klasse Titan spiele ich ja, das ist schon eine besondere Figur neben dem Anführer Zavala und auf jeden Fall. Der ist dafür auch bekannt, dass er zu der Zeit, bevor die letzte Stadt verteidigt wurde und alle so zusammen in dieser Stadt gelebt haben und die nach außen verteidigt haben, war das alles ja noch viel zerrütteter. Und da sind so die, ich will nicht zu tief drauf eingehen. Was ich auf jeden Fall damit sagen will, ist, dieser Typ hat ganz Großes geleistet, um die letzten Menschen, die überlebt haben, zu verteidigen und gilt als eine ikonische Figur. Und irgendwann macht Bungie da mal den Twist in der Story, dass sie aus Sicht der Gegner seine Geschichte erzählen. Und zwar für die in ihrer Sprache, die haben auch ein spezielles Wort für den, ist er halt der totale Schlechter, weil er halt abartig viele von ihnen niedergeschlachtet hat und zwar auch völlig gnadenlos. Und das ist so cool, wenn dann die Gegner richtig in Anführungszeichen traurig und betröbbelt erzählen, was der ihnen angetan hat. Und danach siehst du diesen Charakter auch wirklich mit anderen Augen und das ist irreparabel.
Ja, ne? Das ist halt immer die Seite, die du einnimmst. Aber das macht doch in einem Fantasy-Universum dann keinen Sinn mehr irgendwann. Ich spiele nachher Diablo und töte keinen mehr, weil die könnten ja alle Familie haben.
So ein bisschen, genau darauf wollte ich jetzt hinaus. In dem Fall war es so, dass Bungie es halt sehr klug gemacht hat, dass du diesen Charakter sehr lange kennst und den verehrst und dann erst die andere Seite kennenlernst und dann ein gemischtes Bild von ihm hast und auch mehrdimensional das Ganze wird. Also der Charakter wird quasi sehr gut ausgebaut, sodass du eben der ist halt grau und hat viele Ecken und Kanten und trotzdem kannst du ihn noch lieb haben, in Anführungszeichen, ja. Aber du verstehst eben, dass der Typ auch sehr üble Dinge getan hat.
Ja, das ist der. Wahrscheinlich bei allem halt, ne?
Genau, also, und jetzt bei Destiny funktioniert das sehr gut. Die haben sich auch Jahre dafür Zeit genommen und hier bei Herr der Ringe kommt plötzlich aus dem Nichts diese andere Art, die Orks zu zeigen, plötzlich ganz ohne Vorwarnung und dass das erstmal nicht gut ankommt und eher sauer aufstößt, auch bei mir.
Ich jetzt sagen, dass ich deswegen sauer war, ich finde es halt einfach sinnbefreit. Punkt.
Ja, also sozusagen eine Entscheidung, die wir wirklich nicht nachvollziehen
können und uns lieber wünschen. Sandmenschen ja. Bei Star Wars, wer hat das gebraucht? Keiner. Ja. Also, ja. Sinnlos. Ja,
bin bei dir. Also da, das ist eine Sache, die wir uns, glaube ich, wenn wir sie könnten, wirklich zurückgeändert wünschen würden.
Ja. Also welchen Film wir jetzt noch nehmen könnten, wollen wir jetzt zeigen, wie dass die Aliens eigentlich auch einfach nur so eine Alien-Rasse sind, die gern leben wollte und immer auf Raumstationen irgendwie hinkommt oder böse Menschen sind, die versuchen, mit dem Flammenwerfer umzubringen. Wollen wir die Seite der Galaxie nochmal beleuchten? Oder ich gucke gerade mal DVD, egal, was könnten wir noch umdrehen?
Ich meine, es ist ja irgendwie so ein bisschen vor größerem Horizont diese klassische Enemy Mine Story, falls den noch jemand kennt, den Film.
Oh Gott.
Und ja, ganz alter, aber sehr guter Film, wie ich finde. Und ja, sozusagen, die Frage ist für mich, es ist jetzt so passiert, die Frage ist eher, wo gehen sie damit jetzt hin?
Vertiefen sie das? Ich denke mal, nach dem Shitstorm gehen die da nirgendwo mit hin.
Ich glaube auch, es ist vor allem mit dem Tod von Ada jetzt beerdigt. Es gibt noch eine Chance, dass sie weiter in die Richtung gehen, aber ohne Ada gibt es keinen richtigen Grund. Vielleicht am Ende sollte das auch nur so ein bisschen dazu dienen, dass es umso härter auf einen einprallt, wenn er dann von seinen eigenen Kindern sozusagen ermordet wird. Und dass man vielleicht
so nett sind die wohl doch nicht.
Genau, und vor allem auch ja nicht vielleicht mit all seinen Entscheidungen ganz immer dann so einverstanden. Man sieht ja auch, dass die sehr wankelmütig sind. Ne? Da kommt der Nächste, haut dem Chef den Kopf ab, hebt sein Schwert und sagt, ich bin der Chef. Und alle sagen, gucken kurz betröppelt. Okay, er ist der Chef. Yeah! Und so. Sauren lebe hoch. Und naja, gut. Also sozusagen, ich glaube, einen Strich drunter kann man ziehen, wenn man sagt, entweder sind die Orks eben halt gezüchtete, korrumpierte Kampfmaschinen, die jemand braucht, um seinen Willen durchzusetzen, der sehr viel Macht hat. Oder ist eben doch nur eines von vielen Völkern mit unglaublicher Tiefe und Historie. Und man kann halt nicht beides nur zur Hälfte miteinander vermischen. Man muss sich schon, glaube ich, irgendwie ein bisschen entscheiden, ist es jetzt A oder B und dann darauf eingehen. Und ich glaube, das hat die Serie halt eben gemacht, diesen Fehler, beides so ein bisschen anzureißen und sich irgendwie nicht klar zu entscheiden.
Ja, finde ich sehr strange. Aber ja. So als Resümee zu der ganzen Serie. Was würdest du sagen? Mal in zwei Sätzen?
Sie macht mir unglaublich viel Spaß zu gucken. Ich habe echt Spaß dran, auch wenn ich einiges an Kritik im Gepäck habe. Aber ich freue mich jedes Mal drauf und freue mich auch schon auf die nächste Staffel. Wenn ich Punkte geben müsste, wäre ich aktuell bei so zwischen 7 und 8 Punkten mit Tendenz zu 7. Ich bleibe heute mal auf einer 7 stehen. 7 von 10.
Ja, wir haben ja immer das Thema, dass wir jetzt gesagt haben, wir versuchen immer so ein bisschen so ein Ranking zu machen, was ja natürlich dann auch immer wieder auf Diskussion stößt. Wenn man es genau beurteilt, sie hat mir einen Teil Spaß gemacht. Herr der Ringe, Pluspunkt auf jeden Fall. Auf der anderen Seite gab es viele Punkte, die ich sehr strange fand. Mhm. Also mit einer 5 von 10, einer nichtssagenden, sage ich jetzt mal 5 von 10. Tendenz eher 6 zu 10, weil es halt echt gut gemacht ist. Kann man machen.
Ich habe das bei mir auch so einfließen lassen. Ich habe für Audio und Visuelles einen Punkt in die Wertung einfließen lassen, dass die grundsätzlich schon mal auf 6 Punkte gehoben hat. Und ja, mit ein paar anderen Dingen, die noch dazukommen, kam dann auch der 7. Punkt rein. Es hängt dann auch ein bisschen von der einzelnen Folge ab, wo die Wertung da mal nach oben und nach unten schwankt.
Deshalb würde ich jetzt sagen, von einer sehr, aus meiner Warte, sehr eingeschränkten Serienempfehlung switchen wir zu einer absoluten Serienempfehlung. Unbedingt. Das ein guter Übergang? Habe ich das ist ja Emmy und Grammy reif, was ich hier gemacht habe eigentlich.
Ich würde sagen, nah dran an der Perfektion.
Ja,
perfekto. Dann würde ich mal sagen, packen wir unsere Sachen auf in die Kutsche und dann fahren wir mal von Eregion rüber nach Gotham. Ja. Und toben uns da mal ein bisschen aus. Da stellt sich die Frage, wo soll man eigentlich anfangen? Es gibt Geiles.
Soll ich versuchen, weil du bist immer so euphorisiert und springst immer mitten in Charaktere rein oder in Storylines oder so. Ich würde versuchen, das erstmal einzuordnen, die Penguin-Serie. Soll ich das mal versuchen, ob ich das hinbekomme?
Ab dafür.
Zu verorten, nennt man es. Also, wir reden hier von The Penguin. Das ist die Serie, die im Batman-Universe spielt. Wer den letzten Batman-Film gesehen hat, The Batman mit Robert Pattinson, da schließt die mehr oder weniger nahtlos dran an. Der Colin Farrell spielt hier den Penguin. Der kam auch genauso schon in dem The Dark, in The Batman vor. Und man sieht auch innerhalb der Serie, es gibt bis jetzt nur aktuell 4 Folgen, die veröffentlicht sind, auch da wieder dieselbe Scheiße, jede Woche eine Folge, sieht man bis jetzt, dass das so ein bisschen in der Serie zeittechnisch mit Rückblenden mal in die Zeit von The Batman springt, spielt aber jetzt eigentlich generell nach der Story von The Batman. Also man hat die Situation, wie es in dem The Batman-Film war, dass der Riddler in Gotham mehrere Bomben hat hochgehen lassen, die Stadt wurde überflutet, die Armen sind noch ärmer, es sind verschiedene Sachen passiert, die ja noch die einzelnen Protagonisten hier in ihrer Legacy irgendwo betreffen. Man hat die ganze Storyline um den Carmine Falcone, der im The Batman getötet wurde vom The Riddler und hat hier quasi jetzt mit seiner Familie zu tun und seinen Erben in dem Sinn. Sein Sohn Alberto, seine Tochter Sophia, die jetzt nach seinem Tod, was ja in The Batman passiert ist, jetzt mehr oder weniger mit ganz vielen anderen versuchen, mit seinem Bruder ist es, glaube ich, Luca Falcone, Johnny Vitti, so die ganzen Mafia-Kollegen, die man ja kennt aus dem Batman-Universum, da diese Unterwelt neu zu sortieren. Salvatore Maroni, der andere Hauptmafia-Protagonist, ist ja, wie man es auch im Film dann gehört hat, ja im Gefängnis. Und da drin spielt jetzt eigentlich so dieses Batman-Setting. Also man hat diesen Film, The Batman, als Grundlage genommen, diese Serie drauf aufzubauen. Ist das gut? Habe ich das so einigermaßen gut versucht zu erklären?
Hast du wunderbar zusammengefasst. Genau, wir hatten 22 erst den Batman mit Robert Pattinson, der ja eher wieder sehr in die Richtung düsteres Noir geht, ne? Ja,
und auch mehr investigativ wieder, auch wieder ist dann, ne? Mehr so.
Ja, auf diese Part
Realismus,
von Batman. Realismus. Also, genau, ja. Also ein Realismus wird mehr in den Vordergrund gestellt. Es geht auch mehr um bisschen Crime and Punishment und so weiter und so fort. Ne? Das Ganze in so einem noiren Setting, wo man sich eben auch um Realismus in Kampfszenen und vielen bemüht. Nicht mehr dieser War of Gadgets und so, den man von früher kennt, der auch geil war, aber der ist da ja im Hintergrund. Und es geht mehr auch eben um seine detektivischen Fähigkeiten und Co. Genau. Und deswegen ist es auch so cool, dass der The Penguin als Serie direkt erstmal daran anknüpft und storytechnisch auch verbunden ist, aber auch den Stil, nämlich dieses Noiren, weiter lebt und weiter mitnimmt. Dazu kommt aber auch noch, dass es eben in der Serie nicht um Superhelden geht, ne? Oder irgendwie besonders bis jetzt zumindest. Bis jetzt muss man noch dazufügen, aber es geht wirklich vor allem um die Crime-Verbrechenssyndikate, die in Gotham City vorherrschen. Und wenn halt eben ja so jemand umkommt, hinterlässt er halt ein sehr großes Machtvakuum. Und da fängt der Pinguin ja auch an in diesem Machtvakuum. Und da geht es darum, wer emerged jetzt hier als neuer Player an die Spitze. Und wir wissen natürlich auch, dass der Pinguin als Charakter selbst sehr, sehr ehrgeizig ist und natürlich die Vorherrschaft für sich selbst möchte. Und ihm auch kein Mittel zu schade ist, um seine Ziele zu erreichen, weil er ist halt sehr gewieft in seinen Methoden teilweise, aber vor allem auch ja, von wie er es schafft, andere Leute einzunehmen, zu überzeugen, für sich zu gewinnen, selbst in Situationen, wo eigentlich ihm keiner glauben könnte, schafft er das irgendwie mit Charme, trotz seines geschundenen Aussehens, ne, und so weiter. Und obwohl er von allen anderen ja grundsätzlich eher als so ein Depp angesehen wird, ne? Du kannst mal die Leute von A nach B fahren, ne? Weil so kam er damals in diese mafiösen Organisationen auch rein. Als Fahrer hat er gearbeitet oder als Chauffeur. Und alle haben gesagt, so, das ist dein Platz. Für mehr bist du nicht berufen, mehr kannst du nicht. Und wie wir den Penguin bisher auch schon kennengelernt haben, kratzten so Aussagen oder so Blickwinkel auf ihn ganz schön an seiner Seele, ne? Das ist, also, das geht nicht spurlos alles an dem vorbei.
Ja, also ich muss sagen, man muss natürlich jetzt aufpassen. Deshalb machen wir nur ein kurzes Appetit-Täppchen da für euch. Man muss natürlich aufpassen, was man jetzt erzählt, weil sonst nimmt man da schon einiges vorne weg, was den Spaß der ersten 4 Folgen schon ausgemacht hat. Jawohl. Wie du eben gesagt hast, es ist halt sehr düster. Es hat sehr viel von so diesem dreckigen Mafia-Verbrecher-Gangsterleben in Gotham. Bis jetzt auch nichts mit Batman oder so zu tun gehabt. Man sieht in Rückblenden immer parallel mal zu dem Film, was da passiert ist. Aus Sicht einzelner Protagonisten, was ich super spannend fand, muss ich sagen.
Oh ja.
Aber wo man dann auch sieht, was hat das so für Auswirkungen. Und das ist jetzt auch mal so die Rückkopplung zum Beispiel zu diesem Power of Rings. Hier sieht man halt, was das für Auswirkungen auf alle hat, was da passiert. Und es hat so eine, man sieht so, dass das eine homogene Welt, schräge Stadt irgendwo ist, wo sich vieles gegenseitig bedingt und sich aber auch richtig und gut anfühlt. Wir hatten es, ich denke mal, das ist ja auch so generell der Tenor, es fühlt sich sehr stark nach einem Sopranos im Batman-Universe an, oder? Kann man das so sagen?
Ja, diese Vibes sind auf jeden Fall dabei oder diese, ja, kann man so sagen. Das hat seinen Platz da drin, definitiv. Es ist halt, nachdem wir, ich meine, wir hatten dieses ganze MCU, diese 1000 Superhero-Filme, dann die Versuche, 1000 Serien zu machen, von denen viele sehr schnell gescheitert sind und nicht funktioniert haben. Ehrlich gesagt, ist da ein Dominostein nach dem anderen umgefallen in letzter Zeit und man wünscht sich irgendwas Erfrischendes. Ja. Und dann kommt halt The Penguin und bringt dir dieses Frische und Geniale mit. Du weißt vorher nicht, was du erwarten sollst. Ich bin auch ehrlich gesagt komplett erwartungsfrei an die Serie drangegangen, was gut war. Ne? Ja, ich wollte nichts. Bin einfach, jetzt kommt The Penguin. Ich habe einen Trailer gesehen, der hat mich total abgeholt. Jetzt will ich gar nichts drüber wissen. Einfach nur das anschauen. Deswegen halten wir uns heute auch ein bisschen zurück, weil das ganz gut ist, wenn man so an die Serie drangeht. Und um weiter ein bisschen an der Oberfläche zu fliegen, eine Sache, bei der wir uns absolut einig sind, Colin Farrell wieder als The Penguin, als Cobblepot, als Oz. Das ist ein Fest für die Sinne.
Ja,
das
absolut.
Das ist rund um 10 von 10 Punkten genial.
Das muss man wirklich sagen.
Punkt.
Also so. Aber der arme Mensch hat sich ja in dem Film schon mega abgemüht in diesem übertriebenen Kostüm, das der da anhat, mit dieser übertriebenen Maske. Ich glaube, ich hatte irgendwas gelesen, dass er jeden Tag da immer 8 Stunden in der Maske sitzt oder sowas, was ja übel ist. Und man merkt immer, okay, es ist, also du siehst so an seiner Gestik, Mimik immer ein bisschen, okay, es ist Colin Farrell immer noch, aber halt in diesem, Colin Farrell ist halt immer der Nice Guy, obwohl er oft auch mal so der Psycho-Nice Guy spielt, wie in Brücke sehen und sterben oder sowas. Ne? Und ich habe ja auch gerade die andere Serie von ihm auf Apple da gelobt gehabt, wo er auch Hauptdarsteller war, und das hat er auch hervorragend gemacht. Und hier ist halt so dieses, was ich vorhin bei Rings of Power stark kritisiert habe, dass du viele Charaktere sich anfühlen wie ein blasses Abziehbild von dessen, was es sein soll. Ne? Sehe Galadriel. Und hier wüsste ich jetzt keinen dieser Charaktere, die man den ersten vier Folgen jetzt kennengelernt hat, wo ich sagen könnte, das fühlt sich nicht wirklich an.
Ja, oder? Und vor allem ist es, was du gerade erwähnt hast, was Besonderes, denn wenn wir jetzt mal zurückschauen, wir haben ja schon Iterationen vom Penguin in vergangenen Filmen, also Burton-Style und Co. erlebt, die mir auch gut gefallen haben, wo ich ja schon seit ich ein Kind war, gewisse Eindrücke und Voraussetzungen, wie dieser Charakter sein muss, mitgenommen habe oder durch die Filme mich eingeprägt haben, was es eigentlich umso schwieriger macht, wenn jetzt eine neue Serie oder neuer Film kommt, der versucht, das mal anders zu zeigen, der hat es dann erstmal schwer, weil man halt schon so ein bisschen vorbelastet ist. Aber das gelingt der Serie hier fantastisch. Die holen mich ab, ohne das Alte zu verbrennen. Also ich kann alles, was ich vorher gesehen habe, weiterhin genauso gut und cool und eindrucksvoll finden und kann trotzdem diese Serie hier komplett neu genießen und auch, dass der Penguin da drin mal aus einem anderen Blickwinkel oder mit einem anderen Style gezeigt wird. Und das finde ich so gut. Irgendwie wird dadurch nichts Altes schlechter. Es kommt nur mehr Gutes hinzu insgesamt. Und das ist auch sehr, sehr geil, dass es so ist.
Ja, und du hast halt, guck mal, wir haben das schon so oft, gerade bei diesen unsäglichen Disney-Star-Wars-Thematiken, hatten wir das ja schon so oft besprochen, wo du sagst, hier, du hast doch irgendwo ein geiles Setting. Das Grundsetting ist doch schon da. Und jetzt erzähl doch mal irgendwas aus dem Grundsetting, ohne wieder Batman zu verwenden oder wieder Luke Skywalker zu verwenden oder keine Ahnung wen zu verwenden. Und das machen sie an der Stelle. Du siehst, okay, das ist auch irgendwo in dem Universe eine große Figur, die kommt regelmäßig vor, die ist schon in verschiedensten Varianten dargestellt worden. Genauso wie andere, die bis jetzt da drin vorgekommen sind, immer mal wieder in abgewandelter Form dargestellt wurden. Und sie erzählen einfach bis jetzt, was ich unverbraucht anfühlt und was sich wertig anfühlt, sehr wertig anfühlt und nicht überzeichnet, kein Abhaken von Checkboxen, kein...
Stimme ich voll zu.
Gut, man hat so mit dem einen Protagonisten, den sie da eingeführt haben, hat man so einen Sidekick eingeführt, wegen dem Expedition Talk halt, ne? Dass halt einem die Welt, also was heißt die Welt, die Zusammenhänge erklärt wird. Das genau. Hast du aber ja gefühlt in jeder, braucht man ja oftmals, ne? Weil ja nicht immer alles selbsterklärend ist.
Das schon. Ich bin ein bisschen gespannt. Also wir gehen jetzt absichtlich nicht näher auf diesen Sidekick ein. Das sollt ihr selber erleben. Allerdings, es gibt einmal den Punkt, den du zu diesem Sidekick, den Punkt, den du gerade gemacht hast. Und ich sehe auch noch so den Punkt, wo wollen sie denn mit diesem Sidekick noch hin? Also soll das immer mehr so ein bisschen auch der Spiegel zum Oswald werden? Also, dass wir als Zuschauer, dass er künftig auch mal kritische Fragen irgendwann mal an den Pinguin stellt, die ihn reflektieren lassen, wo wir dann als Zuschauer mitreflektieren dürfen. Ob es in die Richtung geht, weiß ich nicht, aber fände ich ganz spannend. Solange man es nicht übertreibt an der Stelle, aber dann ist er halt mehr als nur ein bloßer Sidekick, sondern wird eben auch für einen Blickwinkel und für eine Erzählperspektive genutzt. Das wäre so das, was ich mir wünschen würde künftig für den Sidekick. Dann wäre er nämlich mehr als nur ein Sidekick. Der irgendwie mal 2, 3 coole Sprüche sagen darf. Wobei er in der Serie, ich habe jetzt mal das mit dem Sidekick extra erwähnt wegen Batman und Robin, ne? Da gibt's verschiedene Filme, in denen der ja wirklich nur diesen Sidekick-Charakter hat, um mal einen coolen Spruch zu schmeißen oder in einem richtigen Moment ein Gadget drüber zu werfen, damit es dann beim Hauptcharakter weit gehen kann. Aber hier ist es anders und das dürft ihr dann selber erleben, wie es anders ist und bin mal gespannt, ob euch das dann auch zusagt oder eher nicht. Grundsätzlich muss man auch dazu sagen, die Serie ist definitiv oder richtet sich definitiv an Erwachsene an das übliche jugendliche Superheldenpublikum, sag ich mal. Einerseits wegen der unglaublichen Härte, die die Serie an manchen Stellen hat, das schon echt heftig ist, was da stellenweise passiert. Und dadurch bleibt die Serie auch glaubwürdig, ne? Sie versucht nicht, also sie versucht die Härte dieser kriminellen Gangsterwelt auch durch die Bank zu zeigen. Ja. Ohne jetzt aber in ein Gore-Fest auszuarten oder so, sondern sie macht das mit Stil. Absolut. Und das Schöne ist, es muss nicht unbedingt nur durch aktuelle Taten von Charakteren gezeigt werden, oh ja, die sind ja alle so böse oder ruchlos oder gewissenslos, sondern auch teilweise wird durch Rückblenden vermittelt und teilweise wird es auch vermittelt durch den Kampf, den die einzelnen Charaktere in sich selbst, mit sich selbst haben. Ne? Das hat auch eine gewisse Härte. Ja. Und diese ganzen find ich sehr cool gemacht.
Also wer so, ich sag mal als Empfehlung, wer Bock auf düstere Mafia-Thematik hat, geht schon ein bisschen drüber hinaus als nur Mafia, ne? Gerade hervorragende schauspielerische Leistung, Christine Melotti, die Sofia Falcone spielt.
Unbedingt, ja.
Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil sonst nimmt mir zu viel vorne weg. Und auch was um sie rum passiert, was da gemacht wird, wie eine Person innerhalb von einer Folge komplettes Mindchange bei einem auslöst. Und was da auch so drumherum passiert und das fand ich ja am Batman-Universe immer am besten, dass du eigentlich immer Gegenspieler hast, wie ein Joker, ein Riddler, wie du sie alle nennst, gerade in den ganzen neuen Verfilmungen, wie The Dark Knight etc., die nicht mit ihren Superkräften um die Ecke kommen oder irgendwas besonders toll oder besonders gut können, die durch ihren Wahnsinn faszinieren. Dieser nicht greifbare Wahnsinn. Und das hat man ja gerade beim The Penguin ja dann oftmals bei der Tim Burton-Variante gehabt mit Danny DeVito. Dieser Wahnsinn, den die da mitverkörpert haben, wo du einfach siehst, okay, bei Tim Burton ist das jemand Missgebildetes, der einfach aber durch seine Präsenz und durch die Verrücktheit und durch die Ideen, die sie haben, so eine Bedrohung für alle darstellt. Oder auch wenn die Serie in vielen Aspekten gar nicht gut war, die Gotham-Serie, auch da, wie Oswald Cobblepot da dargestellt wurde.
Die Serie fand ich übrigens nicht gut, aber die Darstellung vom Cobblepot und den Schauspieler, das war das Highlight eigentlich in der Serie.
Ja,
das fand
ich gut. Gab noch ein, zwei andere Sachen, wo man, okay, fand, generell war es nicht so gut, ja, bin ich bei dir. Aber so dieses Verrückte. Und wenn du hier die einzelnen Charaktere hast, ob das in den Rückblenden der Carmine Falcone ist, die Sofia Falcone, jeder, der da irgendwo so ein bisschen so seinen Fuß in die Tür bekommt, hat irgendwo sowas Verrücktes an sich, sowas nicht aalglattes, wir zeichnen jetzt mal irgendeinen Mafia-Boss. Thema. Ja. Oder die Tochter oder den Sohn vom Mafia-Boss. Und wenn jemand überzeichnet wird und mit Absicht so dargestellt wird, zum Beispiel Alberto Falcone, der Sohn von Carmine, das ist aber auch wieder mit einem Hintergrund. Das soll wieder irgendwas auslösen. Und man sieht auch, es ist kein Schwarz-Weiß-Charakter, wenn man dann in den Rückblenden sieht, wie er sich sonst verhalten hat. Weiß man, warum er sich in gewissen Schlüsselszenen so verhalten hat dann, ne?
Genau.
Das finde ich also bis jetzt super interessant. Interessante Serie.
Es ist so ein positiver Trade-off irgendwie. Also wir bekommen eine viel komplexere und vielschichtigere, detailliertere Charakterentwicklung und Darstellung geboten, wie wir die so aus diesem DC-Universe vielleicht nicht kennen oder zumindest nicht oft sehen dürfen. Und der Trade-off dafür ist eben, dass es einen langsameren Pace hat. Ne? Es braucht halt Zeit, um das zu entwickeln, damit man langsam immer mehr über die Charaktere erfährt und immer mehr reinkommt in die ganze Sache. Allerdings ist es gut austariert. Es ist nicht zu langsam, es stört auch nicht, es ist eigentlich genau richtig. Und dadurch, dass wir eben nicht so rasend schnell voranschreiten, sondern Stück für Stück und immer mehr erfahren und drumherum diese ganze Düsterheit ist oder dieses Noirige, in dem das stattfindet, ergibt das zusammen eigentlich echt, eine ziemlich coole Mischung, die so gut funktioniert. Und auf diesem Fundament kommt dann halt die wahnsinnig gute Darstellung des Casts, die gute Schauspielerei noch obendrauf. Und schwupps, hast du eine Serie, die im Batman-Universum spielt, wo nicht in jeder Werbeanzeige, an jeder Ecke oder in jedem Newspaper Wayne Enterprises steht, so nach dem Motto. Und du quasi ständig zugeballert wirst mit Batman. Nein, es geht halt hier um den Penguin, ne? Und um andere Personen. Und die Serie bleibt sich da sehr treu und weicht dann auch nicht plötzlich, bisher zumindest, ab und sagt, so, jetzt haben wir genug hiervon erzählt, jetzt wird's aber mal Zeit, hier ein bisschen Batman reinzubringen oder so. Darum geht's halt nicht. Und da bleiben sie sehr konsistent. Und das gefällt mir auch gut. Würde ich auch gar nicht haben wollen jetzt. Ne? So ein Schwenk plötzlich, dass da irgendwie und so weiter und so fort. Ja, bekannte Personen auftauchen, weißt du, jetzt kommt Commissioner Gordon plötzlich vor oder so. Muss
gar
nicht
sein. Kann mit Sicherheit noch kommen.
Kann noch kommen, muss aber nicht. Und es wäre trotzdem steil.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also das ist auch sowas, da ärgere ich mich auch wieder wie die Sau, dass da wirklich nur einmal die Woche so eine Folge kommt. Das macht dann verrückt. Weil die Folgen, das geht immer so eine gute Stunde, es fühlt sich so kurzweilig an.
Wahnsinn.
Und es fühlt sich so gut an. Also
Game of Thrones, oder? Du sitzt da, denkst 5 Minuten so, was? Schon wieder der Abspann? What the fuck? Was
ist hier los? Man muss ja nicht mehr alles mit Game of Thrones vergleichen, aber es ist so.
Nö, aber.
Also wenn du das so, es gibt auch Filme, die guckst du dir an und denkst so, wie konnten jetzt 2 Stunden rumgehen? Und bei Serien ist das ja, gerade wenn man die andere Serie, die wir vorher besprochen haben, nimmt, wo man sich gefühlt durch Folgen beißt, wo man sagt, Alter.
Ja, Lückenfüller-Folgen, ne?
Lückenfüller, und das hat man bis hier noch keine Sekunde gemerkt. Hier war noch keine Lückenfüller-Episode oder sowas bei. Kann noch kommen, weiß man nicht. Jetzt absolute Empfehlung meiner Seite.
Ihr dürft euch ja auch bei jeder Folge auf so ungefähr 53, 55 Minuten Spielzeit einstellen. Also ihr kriegt auch wirklich viel erzählt in dieser Zeit. Und da habe ich mich auch drüber gefreut, dass wir hier ein paar Minuten mehr haben. Bei so Serien ist es ja jetzt eigentlich nicht ungewöhnlich, dass die ein bisschen länger, jede Folge ein bisschen länger läuft. Aber das tut hier auch richtig gut, weil man ja sowieso mehr will und dann kaum abwarten kann. Und Game of Thrones hier als Vergleich, weil da hatte ich halt auch ständig dieses Next-Feeling. Und so geht's mir beim Penguin auch. Ich will einfach unbedingt mehr wissen, ne? Und mehr lernen. Was passiert als nächstes? Und wir hoffen, dass ihr auch so ein schönes, cooles Erlebnis mit der Serie haben wird, wenn ihr vielleicht jetzt ein bisschen inspiriert seid und anfangt, die anzuschauen. Vielleicht wartet ihr auch noch bis zum Ende, so ewig viele Wochen wird es ja nicht dauern, und schaut euch das Ganze dann schneller hintereinander an oder binget das durch. Ist auf jeden Fall von den ganzen Serien, die wir dieses Jahr neu zu sehen bekommen haben, eins der ganz großen Highlights.
Ja. Haben wir eigentlich erwähnt, wo man sich die angucken kann? Nee, ne?
Ja, das Unsägliche, tun wir es. Es ist natürlich wieder wow, was oder überhaupt Sky. Nicht wow ist. Ja, genau, oder Sky. Bei Wow muss man immer dazu sagen, ist es mein verhasstester Streaming-Service aus mehreren Gründen, ohne zu lange drauf einzugehen. Du kannst halt ein Serien- oder ein Filmpaket buchen. Die schlagen, glaube ich, grundsätzlich so mit 4,99 oder sowas zu buchen. Aber dann hast du in diesem Jahrhundert, in diesem Jahr, in dem wir leben, hast du 27p und Stereoton. Und da musst du nochmal 5 Euro drauf zahlen. Wärst also jetzt mit Premium-Paket plus Serienpaket plus Filmpaket bei 15 Euro im Monat, wo du ja, ich sag mal, jetzt nicht mehr über jedem vergleichenden anderen Streamingdienst drüber bist, weil die alle die Preise erhöht haben. Aber du kriegst halt für 15 Euro 1080p und gerade mal Dolby, aber nicht Atmos oder so, sondern einfach nur Dolby-Unterstützung. Und das ist eigentlich schon ziemlich frech. Dazu kommt noch eine absolut beschissene App auf dem Phone, wie auch auf dem TV. Es ist wirklich einfach ein sehr schlechter Streaming-Anbieter, aber sie haben halt seit vielen Jahren den HBO-Deal und alles, was wir gucken wollen, wie House of the Dragon, Penguin, Game of Thrones, kriegen wir halt nur da und haben oder keine Alternative.
Doch Sky.
Okay, aber Sky kannst
du das. Probleme
grün. Ist ja auch im Prinzip dieselbe Firma, oder?
Ja, ich glaube schon irgendwie.
Genau, und ich habe aber mal gelesen übrigens, dieses oder letztes Jahr, dass dieser lange Vertrag, den Wow oder Sky und HBO hatten, dass der jetzt ausläuft. Und ich glaube, der wurde nicht verlängert. Also ich glaube, wir haben
künftig... Das wäre schlecht.
Ich weiß noch warum. Ich habe gehört, dass HBO Max auch einen Europastart und Deutschlandstart plant. Und die werden dann natürlich keine Verträge verlängern, sondern die sehen auf ihren eigenen Streamingdienst zurückziehen. Und das Ding ist, es hat den Vorteil, man kann dann Wow das Abo komplett kündigen und kann sich dann halt ein HBO Max Abo holen, was wahrscheinlich, gibt's ja auch schon eine Weile, von der Fidelity, von der Qualität bei Ton und Bild sowie auch von der App besser sein wird. Ja. Hoffe ich zumindest. Ja. Aber genug Hass auf
alle Fälle rausgeballert. Keine Empfehlung für Wow, aber eine absolute Empfehlung für The Penguin. Guckt rein, habt Spaß damit. Wir sind bis jetzt gehypt. Sind ja jetzt noch ein paar Folgen. Heute die nächste. Gucken, ob ich heute Abend noch gucken kann direkt. Also, tipptopp. Ja. Auf jeden Fall.
Und wir werden natürlich, wenn wir alles durchgewatcht haben, auch ein Fazit dazu veranstalten, was dann wahrscheinlich nicht mehr spoilerfrei sein wird. Aber zu dem Zeitpunkt habt ihr es ja dann vielleicht auch schon durch in ein paar Wochen.
Genau.
Gut. Ich glaube, da haben wir heute Gutes getan, indem wir den Penguin weiterempfohlen haben. Super interessieren wird uns natürlich auch, wenn ihr jetzt euch geneigt fühlt, das anzuschauen, dass ihr uns mal hier in die Kommentare oder auf Twitter und Co. einfach mal euer Feedback zu der Serie rüberschickt und sagt, wie es euch gefallen hat, ob ihr vielleicht noch Kritikpunkte, positive, negative gefunden habt, die wir jetzt heute nicht im Gepäck hatten. Und ja, lasst uns einfach darüber austauschen. Würde mich auf jeden Fall freuen, beziehungsweise uns.
Absolut.
Tipptopp. Mein Lieber. Dann habe ich noch in meinem Notizzettel stehen, Tim Halloween House.
Ja, da muss ich jetzt nochmal am Ende, ist ja auch, wir sind ja ein Nerd- und Kulturladen hier quasi, ne? Man muss ja auf alle Aspekte eingehen, wollte ich nochmal eine kleine lokale Empfehlung aussprechen. Wir schreiben ja mit 7 Meilenstiefeln auf das Thema Halloween zu, ist ja schon in nächster Woche, übernächste Woche. Ist wieder Halloween oder wie man bei uns hier auf dem Ort sagt, diese Ami-Scheiß. Aber da muss ich mal eine absolute Empfehlung aussprechen. Bei uns hier in Lützelhausen hat ein sehr guter Freund von mir mit seiner Frau, seiner Familie, seinen Kindern schon seit ein paar Jahren so ein Thema inne, dass sie ihr Haus zu einem Halloween-Haus schmücken. Das heißt, sie scheuen keine Kosten und Mühen und keine Ideen und das ist wirklich brutal, was da passiert, immer wieder Jahr für Jahr ihr Haus zu schmücken, mit den geilsten Gimmicks zu versehen, über Monate hinweg an diesen Gimmicks zu arbeiten im Vorfeld, um einfach so, ich sag mal, allen Kindern hier in der Region und auch den Erwachsenen so eine Freude ins Gesicht zu zaubern, so ein Halloween-Feeling hinzuzaubern. Wird jetzt schon seit ein paar Jahren gemacht. Andi, nimmst du mir nicht krumm, wenn ich nicht genau weiß, wie viele Jahre. Tipptopp. Also da werden hier eine Linsengericht Lützelhausen mal Bock auf eine Empfehlung hat, für seine Kinder mit seiner Family sich mal was Schönes in der Halloween-Zeit anzugucken. Kann ich das nur empfehlen. Sind auch auf Instagram vertreten. @Halloween _ Haus, _ Lützelhausen, UE geschrieben. Und guckt euch mal in Instagram an, lasst mal ein Like für den Andi und seine Frau da.
Die ganze Mühe, die sie sich gemacht
haben. Die ganze Mühe, einfach super schön. Es gibt auch auf Vorsprung online, wenn man da Halloween Haus eingibt, gibt es auch einen kleinen Beitrag dazu. Den würde ich euch mal ans Herz legen. Guckt euch den mal an. Da erklärt der Andreas auch so ein bisschen, wie das Ganze abläuft. Und geht einfach mal vorbei, das ist im Bitzweg 2 in Lützelhausen, 63589 Linsengericht. Fahrt mal hin, nehmt mal eure Familie mit, gerade abends, wenn es dunkel ist, das ist sehr imposant gemacht. Es kostet keinerlei Eintritt oder sowas, man kann einfach hinfahren, guckt sich's an. Es gibt super viel zu entdecken, super viele Gimmicks. Lässt eine kleine Spende da. Ich glaube, es gibt so eine kleine Spendenbox wie jedes Jahr für im Stadion, würde man sagen, Choreo-Spende. Hier für, ich sag mal, Strom, Batterien etc. So für ein paar kleine Umkosten, was auf gar keinen Fall die Kosten tragen kann, was da für Arbeit und Liebe investiert wird und für Zeit investiert wird und neue Ideen da aufzubringen. Also ist eine schöne Sache. Führt natürlich hier als lokale Anwohner zu der einen oder anderen Verkehrskatastrophe. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Nee, Spaß beiseite. Alles gut. Bin da auch nächste Woche. Normal ist da auch immer so eine kleine Feier dann um Halloween rum. Einfach mal abends hinfahren, mit Sack und Pack sich angucken, genießen, gute Zeit haben, Andi was Gutes tun. Genau. War so ein Anliegen von mir.
Ist ja auch, wenn jemand sowas, also ich finde grundsätzlich, wenn jemand sich so viel Mühe macht, macht er das natürlich in erster Linie erstmal aus eigener Begeisterung für das Thema heraus, aber auch immer, um anderen Leuten eine Freude zu machen und um eine bestimmte Jahreszeit oder ein bestimmtes Event zu verschönern. Und Halloween wird ja immer populärer. Insofern ist es auch eine schöne Möglichkeit, wenn man da hingeht und das genießt, wenn man ein paar Euro da lässt, um die Stromkosten ein bisschen abzumildern und dafür zu sorgen, dass man es auch im nächsten Jahr nochmal sehen kann. Also so ein bisschen die Chance auch da hat, darüber was zurückzugeben, mache ich immer ganz gerne. Ja, erfüllt mich mit einem wohligen Gefühl und dann ist es so eine schöne Beiderseitigkeit. Ne? Jeder hat für den anderen irgendwas Schönes getan, finde ich immer schön, immer gut. Und ja, schaut euch das auf jeden Fall an.
Ja, ist auch bei uns hier im Linsengericht, oder ich denke mal weit über die Grenzen des Linsengerichts raus, hier im Main-Kinzig-Kreis zu einer festen Institution geworden. Auch, ich kenne so viele Leute auch aus dem Hanauer Raum etc., die dann sagen, oh, hier bei euch in Lützelhausen, da ist doch auch das Halloween-Haus und so. Also es ist auf alle Fälle mal wert, vorbeizufahren, sich das mal anzugucken und auch dem Schaffen, das da geboten wird, entgegenzustehen und zu sagen, hier, top, was die da auf die Beine stellen.
Ein bisschen zu huldigen und sich selbst dabei gleichzeitig noch die Halloween-Feier zu verschönern.
Auf jeden Fall, ja. Und für Kinder ist das, glaube ich, absolut super. Da gibt's so viele kleine Details, so viel zu entdecken, so viele verrückte Ideen, die da umgesetzt werden mit so viel Liebe. Also absolute Empfehlung.
Macht es, genau. Dann wollen wir euch mit diesen drei Empfehlungen für diese Woche mal weiterziehen lassen. Wir werden uns dann bald wiederhören. Zum einen für das finale Review vom Penguin. Ich bin sehr gespannt, was uns dann noch über den Weg laufen wird. Und es wird die ein oder andere Folge geben, glaube ich, die uns definitiv mit offenem Mund zurücklassen wird, der dann irgendwo, wo der Kiefer auf dem Boden hängt. Da gehe ich beim Penguin fest von aus, dass das
ich hoffe.
Noch kommt. Genau, und was ich dann auch vielleicht, auch noch dieses Jahr berichten werde. Also ich habe jetzt tatsächlich Baldur's Gate 3 installiert, nur installiert. Ja, aber das bedeutet, ich habe Phase 1 des Projektes gestartet und ich werde es dieses Jahr noch anfangen. Und auch wenn ich natürlich schon weit hinter den Leuten jetzt hinterher bin, die das damals, beim Rauskommen gespielt haben und mich ja erstmal auf Cyberpunk Phantom Liberty und Starfield konzentriert hatte, jetzt kommt langsam die Zeit. Und vielleicht ist es auch mal ganz interessant mit ein bisschen Abstand und jetzt 7 Patches später, inklusive Mods und Co., mal zu hören, wie ich das Spiel so empfinde, mit dem Abstand, wo schon viele Sachen gefixt sind. Und ich werde auf jeden Fall mir auch die Zeit nehmen, euch im Podcast hier und da immer mal ein paar coole Mod-Empfehlungen für Baldur's Gate rauszuhauen. Auf jeden Fall. Modden macht mir immer Spaß und die besten Dinge, die ich da entdecke, die werde ich dann mit euch definitiv hier teilen, damit ihr auch euer Spieler noch ein bisschen bereichern könnt. Weil ich lese ja auch immer wieder, dass viele das nicht nur einmal spielen, sondern 3 oder 4 Mal. Ne? Also da ist Potenzial da.
Definitiv. So, ich denke mal, da sind wir soweit durch für heute.
Durchaus
für unsere Verhältnis positive Folge, sag ich mal.
Stimmt.
Ja. Und dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Gutes Halloween. Ich denke mal, dass wir uns das dann nach wieder hören. Habt viel Spaß, gruselt euch. Und Tobi, danke für die schöne Episode. Mach's gut.
Danke dir auch. Macht's gut und bis bald.
Tschüss.